Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Frau, die mir gegenüber sitzt, die hat sich noch vor wenigen Stunden abseilen lassen von einem Hubschrauber. Und es geht dabei nicht um Akrobatik, es geht dabei nicht um Nervenkitzel. Die Frau mir gegenüber hat sich abseilen lassen, weil sie die Rettung ist. Und zwar im Wortsinn, sie ist Notärztin, Oberärztin, tatsächlich im Bundeswehrkrankenhaus. Sie ist Oberfeldarzt, sie ist Anästhesistin, sie ist auch Ärztin für ästhetische, wie nennt man das nochmal,
Sophia? Ästhetische Medizin kann man
sagen. Ästhetische Medizin, ich wollte gerade rum überlegt. Sophia Wilk-Vollmann ist bei uns, hat sich, wie gesagt, aus dem Einsatz verabschiedet heute, um jetzt tatsächlich hier zu sein. Wenn du da eingehängt wirst, du bist also in dem Rettungshubschrauber, ihr rettet hauptsächlich in Berlin und Berliner Umgebung, da ist klar, ein Hubschrauber kann nicht überall landen, deswegen ist das nötig, das macht ihr ja nicht zum Spaß. Wenn du dich da einhängst, Wie ist das dann? Also wie viel Zeit für Gedanken bleibt dann noch, während du in diesem Seil hängst? Und vor allen Dingen sag uns zuerst, wie dick dieses Seil ist.
Das ist ein 4 mm Stahlseil, an das wir uns dort hängen. Und wenige Minuten. Also wir sind heute zum Beispiel mit 43 Meter abgelassen worden. Das ist nicht viel Zeit zwischen Entscheidungen. Wir gehen an die Winde bzw. lassen uns dann auch ab und sind an der Patientin oder an dem Patienten. Das ist mittlerweile so gut eingespielt und routiniert in unserem Team, dass da jeder Handgriff tatsächlich auch sitzt und wir das tatsächlich auch regelmäßig trainieren in verschiedenen Komponenten mit der DRF, mit der Berliner Feuerwehr, mit der Bundeswehr.
Mhm. Und das heißt, es gibt keinen Moment für dich, keinen Moment der Angst, wo du denkst, wow, 43 Meter, das ist viermal so hoch wie der 10-Meter-Sprungturm, also es ist wirklich hoch.
Ist wenig. Also ich glaube, zu Beginn hatte man natürlich noch die Aufregung, weil das etwas Neues ist. Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch einfach so viel Vertrauen in mein Team habe und das, was wir an Fähigkeiten haben und gelernt haben, dass das für mich ein Standardverfahren geworden ist. So wie zum Beispiel auch eine Reanimation ein Standardverfahren geworden ist, was wir gut trainieren, gut abarbeiten können. Das ist ein Algorithmus. Das ist was anderes, als wenn man in Situationen kommt, die dann doch unübersichtlicher sind oder neuer sind. Das ist, glaube ich, in der Luftrettung schon ein Novum. Wir arbeiten sehr viel nach Protokollen und Checklisten. Und das macht es einfacher, auch solche Situationen zu bestehen.
Dadurch, dass du die Notärztin bist, bist du auch die Chefin. Das heißt, du kannst das entscheiden. Du musst nicht vorher jemanden um Erlaubnis fragen. Ist das okay, wenn ich mich jetzt abseile? Da müssen wir noch dazu sagen, so nennt ihr das nicht. Sondern das heißt abwinden oder aber im Bundeswehrjargon sogar, sag du das wunderschöne Wort?
Ja, das ist so verlassen, ja. Die Person wird verlastet. Tatsache ist, das ist immer eine Teamentscheidung. Unsere Pilotencrew schaut schon, ob es eine Landemöglichkeit gibt vor Ort oder ob wir eine Windenoperation daraus machen. Gerade hier im urbanen Gelände ist das eine Besonderheit, kann man auch ganz gut einsetzen. Dafür haben wir diese trainierten Verfahren. Und die medizinische Besatzung beurteilt eben die Situation, ob das Einsatz- und Lagebild auch so einen Windeneinsatz vorgibt. Und dann ist das immer ein Teamentscheid. Also ich als Notärztin bin Tatsache nur ein ganz normales Glied in der Entscheidungskette und habe da wenig mehr Power oder weniger Power als meine anderen Teammitglieder auch.
Ich habe das bisher noch nicht erwähnt. Du bist Einsatzveteranin mit einer sogenannten Gefechtsspange. Du bist nach wie vor bei der Bundeswehr. Das bist du schon seit 17 Jahren. Du bist im Rang eines Oberfeldarztes. Das ist jetzt mitnichten ein Fehler von uns, von mir, wenn ich das nicht geschlechtlich anpasse, sondern das habt ihr auch nicht so gern, dass die militärischen Ränge eine weibliche Version kriegen? Oder ist
genau,
das
Dienstgrade werden nicht gegendert bei uns.
Weil das merkwürdig klingt dann,
oder? Ja, Frau, Hauptfrau zum Beispiel. Das gibt es einfach nicht. Historisch ist das so gewachsen. Du setzt den Mann oder die Frau davor und dann wird der Dienstgrad in der männlichen Form auch ausgesprochen.
Also das heißt, diese Gefechtsspange bekommt man?
Die Gefechtsmedaille selber, die haben wir verliehen bekommen. Genau nach dem Einsatz mit der Fregatte Hessen im Rahmen der Aspides-Mission im Roten Meer. Und die wird verliehen bei der Bundeswehr eben für Teilhabe an Kampfhandlungen unter Gefechtsbedingungen. Und das ist nicht mal etwas, womit man sich groß, glaube ich, auszeichnen lassen möchte.
Weil das so gefährlich ist.
Ja, das weist eben auch ein Stück weit nach außen hin nach, dass du zumindest in dieser Situation auch unter Beschuss standest, dass das in Einsatzszenarien passiert war. Und das ist natürlich für einen selber immer was ja, Außergewöhnliches. Ne? Das erlebt man nicht im Alltag, das erlebt man auch nicht in jedem Auslandseinsatz.
Die Leute, die jetzt Phoenix einschalten und sehen, dass du hier eingebunden bist als erfahrene Soldatin, als Veteranin, als Oberärztin am Bundeswehrkrankenhaus, als Oberfeldarzt, die werden sagen, wow, die Soldaten und Soldatinnen sehen aber heutzutage sehr modern aus. Gibt es, wird es Leute geben oder könntest du dir vorstellen, dass es Leute im Militär gibt, die daran Anstoß nehmen, dass man heute sieht, deine großflächigen Tätowierungen sieht oder dass dein ganzes Erscheinungsbild so sehr modern und sehr urban ist?
Ja, total. Also ich glaube schon, dass es da sowohl die eine Sparte gibt als auch die andere. Nur eine Frage muss man sich immer auch erlauben. Wen möchte ich denn in meiner Armee haben, in meiner Bundeswehr und wer soll die Gesellschaft zukünftig auch verteidigen? Und ich glaube, je mehr Commitment man auch hat zu der Gesellschaft, in der man sich selber assimilieren möchte, in der man sich wohlfühlt, umso mehr ist man auch bereit, genau dafür einzutreten. Und ich plädiere sehr viel dafür, dass es genau diese beiden Leben und Komponenten geben muss. Einmal die Privatperson, die sich auch sehr gerne eine Uniform überzieht, ob das jetzt das Flecktarn ist oder auch die zivile Uniform, die Persönlichkeit und darin gut sich auch ausleben darf und kann, um den Auftrag zu erfüllen und zu sagen, ich weiß, was ich an der Gesellschaft habe, ich weiß aber auch, warum ich mir die Soldatin in Uniform dann überziehe und in die Einsätze gehe, die Politik für mich entscheidet oder mich dorthin entsendet.
Du hast ein Buch darüber geschrieben, wo das auch beschrieben ist, da kommen wir nachher noch zu, dass du immer sagst, man verabschiedet sich als Soldatin, als Soldat tatsächlich von der Individualität und muss dafür natürlich einen Grund haben. Dein Buch heißt Kampfzonen, eine Militärärztin zwischen Krieg, Körper und Schönheit. Und daran kann man eigentlich auch nachlesen, wenn man will, dass womöglich in einem kleinen Dorf in der Nähe des Spreewaldes, da wo du herkommst, Leute sind, die meinetwegen jetzt doppelt so alt sind wie du. Und wenn man die nach dir fragt, wie ist das mit der Sophia, dass sie die verschränken womöglich die Arme vor der Brust und sagen, ja, das ist eine Wilde. Also die hat immer schon Action gesucht. Ist das eine falsche Beschreibung?
Nein, ich würde die genauso übernehmen, ja. Das stimmt schon.
Wie hast du da, als du auf dem Dorf gewohnt hast, und das war wirklich ein Dorf oder ist ein Dorf, wie hast du da Action in deinen Dorfalltag gebracht?
Das fing schon früh an. Bei uns war das immer die Tätigkeit auch im Ehrenamt. Da bei mir die Feuerwehr, die Wasserwacht. Also etwas, was auch sehr technisch war, was eine gewisse körperliche Herausforderung war oder immer noch ist. Und das war für mich eine Selbstverständlichkeit, die sich dann aber auch in das berufliche Leben übersetzt hat. Dann als Soldatin habe ich ja viele der Komponenten wiedergefunden. Medizin, eine körperliche Belastungsfähigkeit, aber eben auch das Einsetzen für die Gemeinschaft und für die Werte, die man als Dorfkind schon vertreten hat und jetzt halt noch viel globaler für ein Stück weit auch die Gesellschaft. In der wir leben.
Wobei ich mir immer vorgestellt habe, wenn man im Dorf ist und dann ist es schön um einen herum und man kennt alle Leute, dann würde man doch eher sagen, hat man da nicht so eine eingemauerte Mentalität, my home is my castle und das Dorf, da sind alle die ich brauche und der Rest der Welt, der kann mir mal den Puckel runterrutschen. Gibt es sowas nicht? Gab es sowas nie bei dir?
Ich glaube, das gibt es bestimmt in Dörfern, aber wir hatten ja immer schon die Nähe zu großen Städten. Dresden war nicht weit weg, Berlin ist nicht weit weg. Das heißt, die Nähe auch zum Ausbrechen war da und das war auch wahrscheinlich für mich schon immer die Idee zu sagen, ich werde dort nicht in diesem Dorf für immer bleiben, auch wenn es immer noch meine Heimat ist, mein Hauptwohnsitz ist. Aber die Möglichkeiten, noch andere Teile einer Persönlichkeit zu entdecken, sich weiterentwickeln zu dürfen, die kamen sicherlich auch mit der Bundeswehr, auch mit der Nähe zur Stadt, auch mit dem Studium dann letztlich. Also Brandenburg hatte ganz lange keine eigene medizinische Fakultät. Das heißt, man musste zwangsläufig die Heimat verlassen, um den Traum dann auch zu folgen.
Gibt es jetzt übrigens, wird neu eingerichtet, medizinische Hochschule Cottbus-Senftenberg. Ja. Tatsächlich wird es dann geben. Und die Sache mit der Bundeswehr. Oder gehen wir noch mal kurz zu dem Dorf zurück, weil wir erzählen die Geschichte in Medien immer ähnlich. Mhm. In den kleinen Dörfern, egal wo, im Osten sowieso, im Osten wird es immer erzählt, aber das ist ja in anderen Teilen Deutschlands auch nicht groß anders. Da bleiben im Dorf diejenigen, die sagen, wieso, hier ist doch schön. Und die Ambitionierteren, die gehen weg, so wird das immer erzählt. Deswegen kommt dann gleich der Kurzschluss, die Dörfer bluten aus. Jetzt wirst du diejenigen, die da geblieben sind, die triffst du ja auch noch immer wieder, wenn du nach Hause fährst. Wie haben die denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, ich gehe hier weg, ich bleibe nicht hier. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt da dein guter Bekannter von der Feuerwehr, hätte ich gesagt, ja, du hast doch hier alles, was willst du denn, Sophia? Warum willst du uns denn verraten?
Ganz im Gegenteil, es ist ein gutes Geflecht geworden, die Feuerwehrfrauen aus der Dorf- und Amtsfeuerwehr waren uns kürzlich hier in Berlin besuchen, haben sich den Hubschrauber angeguckt. Wir haben gemeinsame Ausbildung gemacht und sind dabei, ein partnerschaftliches Verhältnis auch miteinander aufzubauen. Das heißt, man muss sich vielleicht auch andere Sachen überlegen, wie man das urbane Leben mit dem Landleben besser verknüpfen kann und wie man eben genauso ein Netzwerk weiterhin lebt und aufbaut. Ich glaube eben nicht, dass das verloren ist. Man sollte eben die Wurzeln nicht vergessen und schauen, dass durchaus jetzt die Expertise auch wieder zurück in die Heimat kommt und genauso wie die Expertise aus der Heimat auch wieder mitnehmen. Das ist ist für mich immer so ein ganz großer Zugewinn, eigentlich in diesen ganz vielen Welten unterwegs zu sein und zu sagen, okay, ich habe das Glück gehabt, mich sowohl dörflich bewegen zu dürfen, jetzt in der Stadt bewegen zu dürfen, als Soldatin, als Zivilmensch mich auch wahrzunehmen und das eben als Bindeglied eben auch ein Stück weit moderieren zu dürfen. Ich bin, glaube ich, der festen Überzeugung, dass das auch die Herausforderungen der Zeit sind, dass wir eben nicht diese parallelen Strömungen haben, sondern wieder ein Stückchen zueinander finden dürfen.
Aber wie viel kannst du, nehmen wir an, du triffst einen alten Schulfreund, eine alte Schulfreundin zu Hause, wie viel kannst du von dem, was du erlebt hast, teilen? Du beschreibst in deinem Buch gleich zu Anfang so eine Situation in der Berliner U-Bahn, wo sich jemand entweder vor die U-Bahn geworfen hat oder davor geworfen wurde. Und da sagt dann jemand aus deiner Nähe zu dir, schau nicht hin. Also guckst dir lieber gar nicht an, weil als Ärztin gibt es ohnehin nicht mehr so viel zu tun. Das Erlebnis als solches, was man dabei empfindet, das kannst du doch nicht teilen, wenn du sagst, komm mal rüber, wir trinken ein Glas Wein zusammen.
Das ist auch, glaube ich, nicht der richtige Moment. Ich erlebe das schon, dass viele Interesse haben an solchen Geschichten. Du kennst das selber aus dem Rettungsdienst. Wir erleben Geschichten. Wir erleben so viel mehr Trauma, als jemand in seinem eigentlichen, ganz normalen Leben überhaupt verarbeiten könnte. Und das macht es vielleicht so interessant, dass wir so diese kleinen aufregenden Situationen erzählen können, die auch eine Runde vielleicht aufheitern können. Aber das Ding ist, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, wir sind auch Schützerin von Lebenshistorien, von Lebensgeschichten. Und diesen Voyeurismus sollte man nicht bedienen. Daher suche ich mir das schon sehr genau aus. Wer hat eben auch die Reife, die emotionale Situation, mit solchen Situationen umzugehen? Das sind Kollegen beispielsweise, das sind Coaches, das sind andere, die im Rahmen einer Supervision beispielsweise zur Verfügung stehen. Aber vielleicht nicht das Kneipengespräch, aber auch nicht das Gespräch in der Familie, weil ich auch ganz schlecht damit umgehen kann, dann so ein Mitleid zum Beispiel entgegengebracht zu bekommen, weil das für mich keine mitleidige Situation ist, sondern ein beruflicher Kontext. Und ich schon sehr doll aufpassen muss, dass ich das nicht verrate, die Geschichte, das Leid der Menschen, die vielleicht jetzt gerade eine ganz entscheidende Situation erlebt haben und mit ihrem eigentlichen Alltag nicht mehr weitermachen können.
Wenn wir das jetzt auf die Bundeswehr übertragen, dann mussten sich ja die Soldatinnen und Soldaten, das waren glaube ich mehr als 20.000, die in 10 Jahren Mali-Einsatz zum Einsatz gekommen sind, vor Mitleid nicht unbedingt retten, weil das hat einfach eigentlich ja keinen in der deutschen Öffentlichkeit tatsächlich interessiert. Wenn wir überlegen, das Aufheben ist jetzt um die DFB-Nationalmannschaft, um die Fußballer, das sind unsere Helden, das sind unsere Repräsentanten, wo man sich denkt, okay, warum haben die Soldatinnen und Soldaten da 10 Jahre lang, wie du es beschreibst, ganz viel Rot gesehen? Wäre ich in irgendeiner Nacht in der Nähe eures Schützenpanzers mit meinem Eselchen vorbeigegangen als, ich weiß nicht, wie heißen die Leute, die heißen ja nicht Malinesen, Malier? Also als Mann aus Mali, als Einheimischer in Mali. Ich komme da mit meinem Esel nachts lang, weil ich muss noch irgendwo hin zum Kumpel. Und dann sehe ich, oh, da steht ein deutscher Schützenpanzer. Und wer ist das denn, der da vorsteht? Das hättest du sein können. Das heißt, du hättest dann da gestanden, hättest auf deine Kameraden aufgepasst. Du hättest ein G36-Gewehr umhängen gehabt. Das wiegt 3,63 Kilo. Du hättest eine P8-Pistole bei dir getragen. Und du hättest mich ganz genau erkannt. Warum?
Weil du anders bist, weil wir darauf trainiert werden, als Soldaten Situationen zu screenen, zu erkennen, zu bewerten, zu melden und daraus Schlüsse zu ziehen.
Aber du hättest mich deswegen auch gut erkannt, weil du so, das ist im Buch auch beschrieben, weil du eine Nachtsichtbrille getragen hast. Also was ist das, Sophia, für eine eigenartige Situation? Weil ich mir vorstellen kann, ich könnte jetzt zum einen natürlich mit dir gedeckten Apfelkuchen im Spreewald essen, aber auf der anderen Seite bist du halt jemand, der mit einem Nachtsichtgerät, mit einem Helm, mit einem 4-Kilo-Gewehr da rumsteht und im Zweifelsfall natürlich auch das Feuer eröffnen würde. Wenn ich jetzt irgendwie was Komisches mache, dann...
Das sind die verschiedenen Welten. Das ist so die soldatische Aufgabe. Das ist die Soldatin auch, für die ich ausgebildet worden bin, die genauso existiert wie die Ärztin, genauso existiert wie der zivile Mensch. Und diese Leben auch zu übersetzen und diese Leben parallel zu führen, das ist manchmal ziemlich schwierig, weil man eben auch wieder ankommen muss in dem Zuhause und ankommen muss in der Heimat und am gedeckten Kaffeetisch mit Apfelkuchen.
Aber wie ist das, wenn man da steht mit diesem Gewehr? Denkt man sich nicht, ach boah, ey, jetzt wird mir das aber langsam auch mal schwer, ich werde das Gewehr mal hier hinlegen, ist ja eh keiner da. Also so, das ist unsoldatisch.
Den Drang hat man natürlich, Soldatentum ist unbequem. Wir stehen in der Hitze, wir stehen mit dem Mehrgepäck. Viele Belastungen sind teilweise unvorstellbar. Aber das ist genau das Gleiche auch als Ärztin mit 24-Stunden-Dienste. Das würde niemand für sich als besonders schön empfinden. Aber ja, man macht das ja für eine Sache. Und wenn man das Wie und das Warum kennt, dann wird auch die Last teilbarer und dann wird sie auch ertragbar.
Aber du hast da beispielsweise über die Individualität geschrieben, dass man die Individualität gewissermaßen aufgibt. Dass also die Soldaten, die Individualität wird sauber abgelegt und verstaut, bevor Y-Tours einen losschickt. Also das ist die ironische Beschreibung, Y-Tours, Verkehrszeichen Y für die Bundeswehr. Andererseits, das, was du ja da beschrieben hast mit dieser Nachtwache um den Schützenpanzer, das ist ein Außeneinsatz mit wenigen Soldaten zum Gucken. Du wirst doch jeden einzelnen deiner Kameradinnen und Kameraden, die da mit dir waren, kennen und dessen Eigenheiten kennen. Das heißt, ihr seid doch da als Individuen.
Als Individuen, aber immer noch in Uniform. Und die Uniform, die zeigt ganz klar, welchen Auftrag wir auch haben. Und das ist eben für die Mission, das ist für die Bundeswehr. Und da stellt man persönliche Bedürfnisse zurück. Und eben diese Individualität ist nicht Kern des Auftrages. Das ist sicherlich anders, sobald man im Camp zurück ist. Auch das lockert sich auf. Aber das ist ja dieses besondere Gefühl eben auch der Kameradschaft oder der militärischen Gemeinschaft, dass andere Dinge im Vordergrund stehen. Und das ist in einer gewissen Art und Weise auch ein Commitment. Und das ist etwas, was, ich glaube, man nicht versteht, wenn man das nicht einmal selber erlebt hat, was Kameradschaft auch bedeutet, was es bedeutet, diese Belastungen über mehrere Wochen außerhalb vom Camp auf einem Klappstuhl, auf einem Feldbett zu ertragen und gemeinsam zu teilen unter der Hitze von Bali beispielsweise.
Aber man muss sich doch auch wie ein ungeliebtes Kind vorkommen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache meiner Frau irgendein Lunch fertig, den sie mit zur Arbeit nehmen kann. Da bemühe ich mich ja darum, dass das besonders lecker ist für sie, damit sie es auch genießen kann. Bei der Bundeswehr scheint es, wenn ich deinem Buch glauben darf, genau den anderen Weg zu geben. Es gibt zum Beispiel den Militärkeks. Hm. Was ist der Militärkeks?
Es gibt so Ein-Mann-Rationen, Kekse, Hartkekse und Schokolade drin, die ist recht unprätentiös auch verpackt. Und,
was heißt das?
Das ist so Silberfolie, ganz schlichte Silberfolie eingepackt. Die gibt es als Lunch-Mahlzeit, wie auch immer, zu jeder Tageszeit dann auch verfügbar.
Aber die Schokolade schmeckt nicht. Ah. Die muss man auf dem Autokühler schmelzen und dann zwischen diesen Militärkeks drücken, damit sie irgendwie schmeckt.
Ja, es gibt Mittel und Wege, sich daraus kleine Pickups zu basteln, ja.
Aber ist das nicht so, dass man dann das Gefühl hat, Deutschland hat uns nicht lieb?
Der Fokus war eine lange Zeit lang auch nicht auf die Soldaten und Bundeswehr gerichtet. Das ändert sich ja nun auch zum Glück, weil wir die Notwendigkeit erkannt haben, was es bedeutet, eine starke Militärpräsenz auch zu haben. Und die Bedeutung der einzelnen Soldaten nimmt auch zu, die Sichtbarkeit nimmt zu. Alleine schon durch das Bahnfahren in Uniformen, jetzt sicherlich auch durch die Medienpräsenz. Und die Diskussion sollte schon viel mehr dahin gehen, wer ist denn Treiber einer Diskussion? Wer bringt denn die Themen in die Nachrichten? Wer bestimmt denn überhaupt darüber, was wir für wichtig halten und was nicht? Und das ist sicherlich auch etwas, was Medien verantworten dürfen, was wir als Gesellschaft verantworten dürfen. Und da war Soldatentum und Aufträge im Auslandseinsatz lange nicht im Fokus gewesen. Und deswegen war das Verständnis auch schwer für das, was erlebt wird.
Du bist aber eigentlich in so einer Art paradoxem Zwiespalt, wie jeder Mediziner, alles Sanitätspersonal bei der Bundeswehr, weil die letzte Aufgabe, die ultimative Aufgabe von Soldatinnen und Soldaten ist, anderes Leben womöglich auszulöschen, aus einem militärisch gebotenen Grund. Jetzt haben wir diese Nachtwache angesprochen. Als Ärztin geht es normalerweise für dich immer darum, Leben zu erhalten, Leben tatsächlich zu schützen. Bei dieser Nachtwache, wo du da in der warmen Nacht, das waren warme Nächte, nehme ich mal an, in Mali, wenn du da gestanden hast und jemand nähert sich und du hättest dich entschieden, wann überhaupt die Schusswaffe einzusetzen. Wann wäre das passiert, dass du sagst, okay, jetzt nehme ich das Gewehr, hängt mir jetzt nicht nur um den Hals, das nehme ich jetzt hoch.
Es gibt Rules of Engagement, daran hält man sich, das sind feste Vorgaben, feste Algorithmen auch wieder, nach denen das tatsächlich dann auch abgearbeitet wird. Und ganz wichtig, auch diese Last der Verantwortung trägt man in der Regel nicht alleine.
Das heißt, du jetzt die anderen geweckt hast, gesagt, da hinten ist einer.
Es gibt tatsächlich auch einen Kompaniechef vor Ort, das heißt noch Führungspersonal, andere, die auch in der Wachfunktion sind. Das heißt, da hat man verschiedene Eskalationsstufen und Eskalationsmöglichkeiten. Das heißt, selbst
das klingt jetzt so elegant, Eskalationsstufen. Ich stelle mir immer vor, Sophia steht da, du hast diese ganzen Klamotten an. Die sind, wie du schon gesagt hast, unbequem, weil es ist warm. Du hast das Ding umhängen, dann kommt der Mensch. Du denkst, das ist, ja, der ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und dann gehst du dahin, wo der Kompaniechef ja höchstwahrscheinlich liegt, weil der schläft ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Und dann sagst du, Elmar oder Andreas, da ist einer. Oder wie ist das mit diesen Eskalationsstufen?
Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, den aufmerksam zu machen, dem Menschen, dass er jetzt tatsächlich in einen Bereich kommt, in den er nicht hingehören soll.
Das ruft man ihm zu?
Das ist vorgegeben. Es gibt von Einsatz zu Einsatz ganz unterschiedliche Eskalationen, ob das ein Zuruf ist, ob das eine Signalpistole ist etc. Also da gibt es schon Eskalationsstufen.
Und er hält sich nicht daran, wohin schießt du?
Das ist ein Warnschuss in der Regel. Ja,
also der erste. Er setzt den Angriff fort. Was passiert dann?
Hoffe ich, dass er stehen bleibt.
Sonst?
Gibt es sicherlich einen zweiten Warnschuss oder andere Eskalationsmöglichkeiten.
Aber es ist ja, ich werde da jetzt so komisch, weil ich mir denke, naja, das ist ja auch Teil des Soldatinnenseins bei dir tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, dass die andere Rolle, also tatsächlich auf der Fregatte Hessen zu sein, weil Mediziner ja immer zugeordnet werden zu den anderen Soldaten, dass du auf der Fregatte Hessen bist und bist das offene Ohr für viele Leute, die da an Bord sind. Da habe ich den Eindruck aus den Gesprächen, die wir bisher schon mal geführt haben, das fällt dir leichter.
Ja, es ist auch leichter, weil man die ärztliche Rolle tagtäglich auch bekleidet und die soldatische Funktion, ich glaube auch im Auslandseinsatz, etwas ist, was immer besonders ist. Der Auslandseinsatz ist über mehrere Monate gestreckt, ist sicherlich immer eine Herausforderung, aber ist nochmal anders als die Routine, die wir hier in Deutschland haben. Und da muss man sich anders darauf vorbereiten, auch innerlich. Welche Aufgaben kommen auf mich zu? Mit welchen Belastungen bin ich dort konfrontiert? Ich brauche einfach ein moralisch anderes Assessment und ich brauche andere rechtliche Gegebenheiten, Unterstützungen etc. Und das ist immer besonders. Deswegen kann ich dir die Fragen auch nicht pauschal beantworten, weil solche Situationen durchzueskalieren, solche Situationen durchzuspielen, sind von Einsatz zu Einsatz auch immer unterschiedlich. Je nachdem, mit welcher Maßgabe man dort ist und welcher Funktion und in welcher Tätigkeit man ist und welche Rollen wir auch vorgegeben bekommen haben.
Auf der Fregatte Hessen gab es da auch wenige, wahrscheinlich, weil ihr wart unter Beschuss, wie du schon gesagt hast, Drohnenangriffe, Drohnen. Die Fregatte Hessen hat, glaube ich, Drohnen auch bekämpft. Ja. Aber gab es trotzdem auch so AIDA-Momente, wo man dachte, boah, ist schon schön, kein Wunder, dass die anderen Leute das hier, das Rote Meer, buchen. Gab es sowas?
Ich hatte sie wenig. Ich müsste andere Kameraden dort fragen, wie sie das empfunden haben. Für mich war das ein besonderer Einsatz, weil es der erste war, auch mit der Marine unterwegs. Und ich war sonst,
die sind komisch.
Ich war sonst immer landgebunden unterwegs und die Regeln sind einfach anders. Ich glaube, einem Kollegen, Kameraden von der Marine würde das genauso gehen, wenn er mit anderen Truppenteilen unterwegs ist. Die Bundeswehr lebt auch von Tradition, lebt von vielen Eigenheiten. Und dort reinzukommen innerhalb so einer kurzen Zeit, wenn man wenig Möglichkeiten hat, sich zu adaptieren, das kann schon schwierig sein. Aber das ist eben auch so ein Kerngedanke, das Soldatentum, Individualität abzulegen, die Uniform jetzt der marinierten Kollegen anzulegen und dann für den Auftrag zu dienen. Und das ist herausfordernd, weil ich mich von jetzt auf gleich in so eine Situation denken muss. Und gerade im Kriegsgebiet gibt es wenig solche Momente, da gibt es wenig Entlastung. Das ist Daueranspannung, 24 Stunden lang Daueranspannung, auch deswegen, weil man kaum Möglichkeiten hat, aus diesem Schiff rauszukommen, kaum Möglichkeiten hat zur Regeneration. Und das ist sehr schwer zu beschreiben, weil man eben keinen Vergleich hat. Man kann den Vergleich nicht zu AIDA ziehen oder zu Urlaubsmomenten. Oder Dinge, die vielleicht andere sich so ein bisschen mehr greifen können.
Naja, also mit AIDA-Moment meinte ich jetzt sowas wie, man ist
an Deck. Ja, ein schöner Sonnenuntergang.
Genau, die Sonne scheint, das tut sie da ja viel. Die Sonne scheint und man fährt einfach mit dem Schiff rum und man wird zum Glück für einen Moment nicht angegriffen. Aber das, sagst du, ist eigentlich eher unwahrscheinlich.
Ja, Lage hat es zu einem gewissen Zeitpunkt nicht zugelassen, dass das Oberdeck begehbar war. Deswegen sind das seltene Momente gewesen, tatsächlich auch mal rauszugehen und Sonne und frische Luft zu erleben.
Also das heißt, so wie es sich jetzt anhört, Sophia, ist das Land mehr deine Sache?
Ja, definitiv.
Es gibt eine unglaublich schöne Formulierung, was heißt, die ist schön und bedrückend zugleich, wo es darum geht, das hast du vorhin schon angesprochen, sowohl die Menschen, die mit dir in der Zivilität retten, als auch die Leute, die mit dir im Auslandseinsatz waren, die nehmen davon ja immer was mit, was man vor allen Dingen nicht sieht. Weil wenn mir jetzt irgendwas vom Kopf fällt, ich habe hinterher so eine Narbe, sieht jeder. Aber das, du benennst das, die Verstümmelung sitzt zwischen Brustbein und Sprachlosigkeit. Das ist die Formulierung, die du dafür gefunden hast. Das heißt, du würdest sagen, viele der Leute in diesem Business, in diesem Geschäft, haben solche Verstümmelungen.
Absolut. Man merkt das so zwischen den Tönen, wie im Team darüber gesprochen wird. Wir merken das in einer gewissen Abgestumpftheit, Sarkasmus, in der Art und Weise, wie man auch witzelt untereinander, einfach um so eine Situation zu kompensieren. Es gibt viele Tage, an denen ich mir denke, wenn jetzt jemand mal von extern Mäuschen spielen würde, der würde diese Gruppendynamik gar nicht verstehen. Und das ist sowohl im Soldatentum auch so, das ist auch im Rettungsdienst so, dass das eine extreme, gute Kommunikation miteinander braucht, auch Teamgefühl. Gefühl, wir achten sehr aufeinander. Wir haben viele Momente, die ja fast schon familiär wirken. Rituale wie gemeinsames Frühstücken, wie gemeinsame Aktivitäten, die auch so eine Situation bauen, in der man sich so auslassen darf. Und dann wird das auch emotional anders, vielleicht emotional als die Trainer. Aber das ist wie so eine Art ja, Entladung, die nach dem Dienst dann auch okay ist, dass man gereinigt auch ein Stück weit nach Hause gehen kann. Aber die Sprachlosigkeit zeigt sich eben darüber, dass man andere Worte dafür findet, andere Gestiken, andere Rituale, als man das vielleicht im ganz normalen zivilen Setting zu Hause erwarten würde.
Jetzt trägst du dieses T-Shirt, auf dem diese Frauen abgebildet sind mit den Spritzen, nicht ohne Grund. Weil das ist die Sache, die du dir, das versteht man zuerst mal gar nicht, noch nebenher ausgesucht hast. Also, dass du nebenher ästhetische Medizin im minimalinvasiven Bereich betreibst. Das heißt, du saugst niemandem Fett ab, du schneidest nicht an Leuten herum, sondern das ist, was du machst, ist, du spritzt tatsächlich. Mhm. Warum hast du das tatsächlich für dich entdeckt? Also, dass das eine Möglichkeit ist, ja, um dich mindestens teilweise auch mit der Welt durchaus zu versöhnen. Mhm.
Das ist ein ganz schönes Motiv, deswegen habe ich es heute auch angezogen. Das sind so kleine Aesthetic Barrier. Botulinumtoxin heißt das Bild von der Sonja, gut bekannte Künstlerin. Und die hatte mit mir tatsächlich mal auch ein ähnliches Gespräch gehabt, aber im Kontext von Kunst, Auseinandersetzung eben von Militär, von Ästhetik, was das auch bedeutet, welche Armee von Schönheiten wir uns gerade heranzüchten. Und ich hatte, und ich glaube, das haben viele auch, ein sehr eingeschränktes Bild von dieser ästhetischen Medizin und bin da in Berührung gekommen über Zufälle, über Fortbildungen, die ich besuchen durfte und habe gemerkt, dass wir zum Beispiel im Studium in der herkömmlichen Schulmedizin gar nicht diesen Aspekt auch dieser Sozialmedizin hier gelernt haben.
Schreibst du auch, du schreibst, also Ärzte können eigentlich, die Ärzte, die du kennst, die Ärztinnen, die du kennst, die können vor allen Dingen nicht Gesundheit, weil die sind ja nur mit Krankheit tatsächlich vertraut. Da muss man aber dazu sagen, jemand wie ich denkt auch, komm, geh mir weg mit Botox. Was soll das denn? Weil ich immer die Horrorvorstellung habe, dann irgendwann mit Augen, die ich nicht mehr schließen kann, abends im Bett zu liegen und mir zu denken, um Gottes Willen, das nimmst du aber weg, weil du als Ärztin zumindest behauptest, du könntest unterscheiden, was zu viel ist und was geht.
Fehlerfrei ist man nicht. Also es braucht immer für diese Medizin auch eine kritische Auseinandersetzung, weil man natürlich zwei Komponenten hat, der individuelle Wunsch und wie ist der entstanden. Und losgelöst ist es nicht von gesellschaftlichen Einflüssen. Und für mich ist es genau deswegen so spannend, weil ich habe es vorhin schon erzählt, als Soldatin genau diese Gesellschaft schütze, in der ich Part bin, in der Menschen sich wohlfühlen wollen und dann zum Beispiel mit ganz eigenen ästhetischen Wünschen kommen, die genau von dieser Gesellschaft beeinflusst sind und sich verändern möchten. Und das schließt für mich auch einen guten Kreis der Auseinandersetzung. Ich will die Menschen verstehen, für die ich ins Auslandseinsatz oder in den Auslandseinsatz gehe oder mir eine Gefechtsmedaille einfange. Und
aber werden die Leute werden ja sagen, ja Moment mal, Sophia, aber du gehst ja nicht in den Auslandseinsatz dafür, dass andere Leute sich botoxen können.
Doch schon. Ich mache das, weil wir eine freiheitliche Gesellschaft haben, in der wir genau das dürfen und in der jeder sich so entscheiden kann, heute genau hier so zu sitzen oder sich mit Botulinum die Stirn zu botoxen oder gar nichts von alledem zu machen, dagegen zu sein oder alles das, was ich heute sagen, was wir beide besprechen, vollkommen blöd zu halten. Und ich finde, das ist für mich die größte Motivation, dass wir in einer gewissen Art und Weise immer noch diese freiheitliches oder das freiheitliche Denken erhalten dürfen können.
Du beschreibst so einen Moment, wo ein Oberstleutnant, also auch ein sehr hoher Offizier, zu dir kommt. Mhm. Was mich wundert ist, ich war immer davon ausgegangen, dass die Leute kommen und sagen, ja, hier sehen Sie ja, Frau Doktor, das muss glatt. Ja. Bitteschön. Aber so ist das gar nicht. Die Leute sind sich unsicher. Und was passiert dann? Also dann...
Ja, viele sagen das tatsächlich. Beurteile mal bitte, was in meinem Gesicht gemacht werden soll. Halte ich nicht für den richtigen Weg, weil das immer diesen Bias besitzt, dass ich meine eigene Form der Ästhetik und meine eigene Großwerdung damit in ein Gesicht interpretiere. Und das ist aber etwas, was ich ja nicht möchte. Ich will ja nicht Uniformen erzeugen im Gesicht, sondern Individualität unterstützen. Und die Unsicherheit kommt sicherlich auch deswegen, weil wir mit dem Gesicht nach außen gehen, mit unserem Körper, mit der eigenen Präsenz und sich Menschen darüber ein Urteil bilden. Und dieses Urteil erzeugt eine Resonanz. Und das hat was mit Resilienz zu tun. Wie gut kann ich das aushalten? Wie sehr brauche ich vielleicht etwas, was mich davon abschirmt und mich auch ein Stückchen davor schützt, zu sagen, ich bin im Mittelpunkt aufgrund eines Makels oder ich fühle mich auch nicht gesehen und deswegen nicht angenommen. Und wir sind sehr verurteilend und sehr beurteilend. Und da wird sich niemand davon losmachen können. Und ich kann deswegen sehr gut verstehen, warum der Wunsch auch zur Veränderung besteht, dass man entweder unsichtbarer wird oder wiederum sichtbarer.
Also unsichtbarer auch. Mhm. Das ist auch möglich. Sophia, vielen Dank, dass du uns da so teilnehmen lässt an etwas, wovon was viele Menschen in ihrem alltäglichen Leben eigentlich nicht mitbekommen und dieses tolle Buch Kampfzonen geschrieben hast. Alles Gute für dich, dass bitteschön du immer zu Recht vertraust, weil es gibt bei dem Seil und dem Verlasten gibt es keine zweite Möglichkeit.
Da gibt's keine
Redundanz, oder es klappt nicht und dann ist Feierabend.
Aber in der Regel geht das sehr gut dafür. Habe ich ein gutes Vertrauen in das Team.
Das soll so bleiben. Danke für deinen Besuch.
Vielen herzlichen Dank.